Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt und Suizid. Wir befinden uns in Whitehaven, einer beschaulichen Küstenstadt in der englischen Grafschaft Cumbria. Emma startet an diesem 2. Juni 2010 mit einem flauen Gefühl in den Tag. Die junge Mutter fühlt sich nicht so gut. Die 20-Jährige ist an diesem Mittwoch wackelig auf den Beinen. Die junge Frau mit dem schulterlangen braunen Haar und der schwarz gerahmten Brille auf der Nasenspitze braucht medizinischen Rat. Deshalb vereinbart sie einen Termin für 10.45 Uhr bei ihrem Hausarzt und bestellt ein Taxi zum Haus ihrer Mutter, die inzwischen auf Emmas 11 Monate altes Baby aufpassen soll. Das Taxi sollte Emma eigentlich um 10.20 Uhr abholen. Aber Terry, der an diesem Morgen eine Frühschicht fährt, erreicht das Haus mit einer etwa 10-minütigen Verspätung. 10 schicksalhafte Minuten, die die Weichen im Leben von Emma und Terry neu stellen werden. Terry ist Anfang 50, mit seinem kugelrunden Bauch, den eng zusammenstehenden Augen und dem lichten weißgrauen Haar hat er etwas Väterliches an sich. Emma fühlt sich gut aufgehoben auf dem Beifahrersitz seines wendigen weißen Ford. Sie vertraut darauf, dass er sie zügig ans Ziel bringen wird. Gegen 10.35 Uhr biegt das Taxi an diesem Morgen in die Coach Road ein. Eine zweispurige Straße, die durch das Stadtzentrum von Whitehaven führt. Den beiden kommt ein silberner Citroën entgegen. Am Steuer des anderen Wagens sitzt ein kräftiger Mann mit kurzem, rotblondem Haar. Terry kennt das breite Gesicht mit den braunen Augen und der ausgeprägten Lippenpartie nur allzu gut. Es gehört zu Birdie, einem langjährigen Taxikollegen, mit dem Terry sogar schon zusammen im Thailandurlaub war. Birdie verlangsamt seinen Wagen, als er sich auf der gleichen Höhe mit Terrys Taxi befindet. Sein Fenster ist runtergekurbelt, deshalb verlangsamt auch Terry. Er vermutet, dass sein freundlich lächelnder Kollege ihn kurz grüßen will. Die Begegnung wird vom lauter werdenden Aufheulen der Polizeisirenen begleitet. Terry kann die Situation im ersten Moment nicht deuten. Vielleicht ist sein Kollege zu schnell gefahren. Vielleicht ist ihm deshalb ein Streifenwagen auf den Fersen. Aber an diesem Morgen ist nichts, so wie es scheint. Denn Terry und seine Beifahrerin blicken jetzt in den Lauf einer Schrotflinte, die Birdie aus seinem Wagen heraus auf die beiden richtet. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Emma sieht zum ersten Mal eine Waffe aus nächster Nähe. Die 20-Jährige verspürt ein Gefühl, das sie so noch nicht kannte. Todesangst. Sie kann nicht fassen, dass der Mann in dem anderen Fahrzeug gerade mit einer Schrotflinte auf sie und Terry zielt. Emma sieht noch, wie Terry schützend seinen rechten Arm hebt. Dann eröffnet der Fremde das Feuer. Ein ohrenbetäubender Knall. Im nächsten Moment ist Emmas Kleidung blutdurchtränkt. Haut- und Gewebefetzen mischen sich mit Schrotpartikeln. Es dauert einen Moment, bis Emma registriert, dass nicht sie getroffen wurde. Das Geschoss hat die schützende Hand von Terry, der neben ihr auf dem Fahrersitz sitzt, buchstäblich zerfetzt. Terry ist in sich zusammengesackt und gibt keinen Laut von sich. Emma glaubt, dass er tot ist. Sie ist im Schockzustand. Aber der Schock lähmt sie nicht. Die 20-Jährige reißt die Beifahrertür des Taxis jetzt auf und rennt los. Emma weiß nicht, wohin. Sie flüchtet schließlich in eine Seitengasse und will hinter einer kleinen Mauer in Deckung gehen. Aber der Angreifer sitzt immer noch in seinem Wagen und fährt jetzt in ihre Richtung. Emma hat Glück an diesem Morgen, denn der herannahende Polizeiwagen schneidet dem Schützen rechtzeitig den Weg ab. Er muss rückwärts fahren. Emma dreht sich noch einmal um. Aus einigen Metern Entfernung blickt sie in das Gesicht des Angreifers. Ein Ausdruck blanker Wut schlägt Emma entgegen. Dann verschwindet der Schütze so schnell, wie er gekommen war. Ein Polizist versucht am Tatort Terrys Blutung zu stoppen, indem er die offene Wunde mit seinem Gürtel abbindet. Terry wird ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Er überlebt den Angriff. Auch Emma muss medizinisch versorgt werden. Unzählige kleine Glassplitter von der zersprungenen Fensterscheibe und Schrotpartikel haben sich in ihre Haut gebohrt. Die 20-Jährige weiß nicht, dass der Mann, der bei Freunden und Kollegen als Birdie bekannt ist, bereits seit den frühen Morgenstunden auf einem Rachefeldzug unterwegs ist. Ein Rachefeldzug, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Todesopfer gefordert hat. Wenige Stunden zuvor. Es ist noch früh am Morgen, als Derek Bird sein Haus in Howrah an diesem 2. Juni 2010 verlässt und sich ins Auto setzt. Bis zum Haus seines Zwillingsbruders David sind es nur knapp 5 Kilometer. Ein Katzensprung. Als Derek das Grundstück seines Bruders erreicht, ist es im Haus noch dunkel. Der 52-Jährige steigt aus seinem silberfarbenen Citroën und steuert schnurstracks auf den Hintereingang zu. Er weiß, dass die Tür an der Rückseite des Hauses unverschlossen ist. Und er weiß auch, dass sich David um diese Uhrzeit noch zwischen den Kissen wälzt. Es ist 5.30 Uhr, als Bird das Haus an diesem Morgen betritt. Im Gepäck hat er ein schallgedämpftes Gewehr Kaliber 22 und einen tödlichen Plan. Bird schleicht sich auf leisen Sohlen ins Schlafzimmer seines Zwillingsbruders. Dann durchdringen Schüsse die frühmorgendliche Stille. Wieder und wieder. Bird feuert in Summe 11 Kugeln auf seinen Bruder ab. Die Geschosse treffen David im Kopf und an verschiedenen Stellen seines Körpers. David hat gegen den heimtückischen Angriff keine Chance. Er verstirbt an Ort und Stelle. Aber Birds Mission ist noch nicht zu Ende. Der 52-Jährige verlässt das Haus wieder. Er setzt sich zurück ins Auto, wo noch eine zweite Waffe griffbereit parat liegt. Eine abgesägte Schrotflinte Kaliber 12. Sein Weg führt ihn jetzt zum Haus von Kevin Cummins. Der 60-Jährige ist der Familienanwalt der Birds und lebt in einem nahegelegenen Dorf. Derek fährt langsam am Haus des Anwalts vorbei und kundschaftet es aus. Er wird dabei von einer Frau beobachtet, die gerade ihren Hund ausführt. Bird fährt danach erstmal nach Hause. Was genau in diesen Stunden in seinem Kopf vorgeht, weiß nur er selbst. Gegen 9 Uhr beobachtet ein Nachbar, wie Bird seinen Wagen vor seinem Haus reinigt. Der Nachbar grüßt den 52-Jährigen freundlich. Er glaubt, dass Bird sich gerade für die nächste Taxischicht vorbereitet. Bird nickt zurück. Aber er hat an diesem Morgen andere Pläne. Gegen 10 Uhr fährt er zurück zum Haus des Familienanwalts. Bird passt den 60-Jährigen in der Hauseinfahrt ab und erschießt ihn. Nachbarn beobachten das Tatgeschehen. Bei der Polizei von Cumbria geht an diesem Morgen um 10.13 Uhr der erste Notruf ein. In den nächsten beiden Stunden werden rund 1.400 weitere Anrufe von besorgten Bürgern folgen. Als nächstes steuert Bird die Duke Street im 11 Kilometer entfernten Whitehaven an. Sein nächstes Ziel ist die Taxiwarteschlange, die sonst eigentlich sein Arbeitsplatz ist. Heute hingegen wird die Taxizeile zum Schauplatz einer sich fortschreibenden Tragödie. Birds Kollege Darren beginnt gerade seine Schicht. Der 43-Jährige mit den buschigen Brauen und dem dunklen kurzen Haar gönnt sich noch eine Zigarette und einen Kaffee, bevor es an die Arbeit geht. Als Bird neben der Taxischlange vorfährt und ihn zu sich ranruft, ahnt Darren nicht, was gleich passieren wird. Er schlendert über die Straße, in der einen Hand noch die glühende Zigarette, in der anderen den Kaffeebecher. Sekunden später blickt Darren in den Lauf von Birds Schrotflinte. Dann ein lauter Knall. Das Schrotgeschoss zählt direkt auf sein Gesicht. Bird lässt den toten Kollegen zurück. Aber bevor er seine Fahrt fortsetzt, schießt er aus seinem Wagen heraus noch auf 2 weitere Kollegen am Taxistand. Einer wird im Rücken getroffen, der andere im Gesicht. Beide Männer überleben den Angriff wie durch ein Wunder. Bird ist auf der Jagd. Als nächstes nimmt er seinen Kollegen Terry ins Visier, der ihm im Stadtzentrum von Whitehaven zufällig in seinem Taxi entgegenkommt. Terry reagiert geistesgegenwärtig und wehrt das Geschoss mit seiner Hand ab. was ihm und seinem Fahrgast Emma an diesem Vormittag vermutlich das Leben rettet. Emma kommt mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon. Der Schock sitzt dennoch tief. Denn auch für Emma ist der Todesschütze kein Unbekannter. Sie hatte nur eine Woche zuvor in Birds Taxi Platz genommen und erinnert sich später daran, dass sie damals ein seltsames Gefühl hatte. Während der Fahrt herrschte eine unangenehme Stille. In den Medien verbreitet sich die Nachricht darüber, dass ein Todesschütze im Taxi auf den Straßen von West Cumbria unterwegs ist, wie ein Lauffeuer. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Polizeidienststellen hingegen hinkt. Das interne Airwave-Polizeifunknetz steht kurz vor der Überlastung. Die Befehlsgebung in der frühen Einsatzphase ist chaotisch. In der idyllischen Grafschaft ist man auf Großeinsätze dieser Art nicht vorbereitet. Der Amoklauf bringt die Dienststellen an die Grenzen ihrer Kapazitäten. An diesem Vormittag werden alle bewaffneten Beamten in West Cumbria für den Großeinsatz abgezogen. Auch Hubschrauber kommen zum Einsatz. Aber die Sicht ist an diesem Mittwoch schlecht. Die Wolken hängen tief. Das Fliegen wird für die Polizei und Rettungshubschrauber zur Herausforderung. Der Sichtkontakt zwischen den Einsatzkräften und dem Flüchtigen bricht immer wieder ab. Deshalb werden die Bewohner in der Region angehalten, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Gegen 11 Uhr finden die Einsatzkräfte dann Birds erschossenen Zwillingsbruder in seinem Haus. Die Summe der bekannten Todesopfer steigt damit auf 3 an. 4 Personen sind verletzt. Das Tatgeschehen ist diffus. Keiner weiß, wer das nächste Ziel des Todesschützen wird. Denn Bird verlässt Whitehaven jetzt. Er steuert die umliegenden Gemeinden an und feuert in den nächsten Minuten auf alles, was sich bewegt. In Agrimont erschießt er eine 57-Jährige, die gerade auf dem Heimweg vom Einkaufen ist. Das nächste tödliche Geschoss trifft einen pensionierten Arbeiter, der zufällig an Birds Wagen vorbeispaziert. Auf dem Weg zum nächsten Dorf erschießt Bird einen 65-jährigen Feldarbeiter. In Wilton richtet er dann ein älteres Ehepaar mit seiner Schrotflinte hin. Danach trifft es einen 31-jährigen Rugbyspieler und Teilzeitbauern, der gerade seiner Arbeit auf dem Feld nachgeht. Birds Willkür kennt keine Grenzen. Gegen 11.25 Uhr erreicht er Seascale, wo er einen 23-jährigen Immobilienmakler so schwer verwundet, dass dieser die Kontrolle über seinen Wagen verliert und tödlich verunglückt. Bird tötet in Seascale noch 2 weitere Passanten mit gezielten Schüssen. Anschließend setzt er seine Fahrt in Richtung Eskdale Valley fort, wo er weiter eskaliert. Er schießt nicht nur blindlings um sich, er rammt jetzt auch wahllos andere Fahrzeuge. Birds Amoklauf endet erst, als ihm Schrottmunition ausgeht und das Benzin. Gegen 12.30 Uhr findet die Polizei den verlassenen Wagen des Schützen. Der silberfarbene Citroën steht auf einem verlassenen Feldweg in der Nähe des Dörfchens Boot. Darin befindet sich noch die Schrotflinte. Von Bird selbst und seinem Gewehr fehlt aber jede Spur. Da die Bedrohungslage für die Allgemeinbevölkerung immer noch als hoch eingeschätzt wird, entscheiden sich die Behörden dazu, Derek Bird öffentlich zur Fahndung auszuschreiben. Der Name und das Foto des 52-Jährigen werden in den Medien veröffentlicht. Eine Polizeieinheit durchkämmt indessen das Waldgebiet nahe des verlassenen Fahrzeugs. Die Angst marschiert mit. Der Forst ist dicht bewachsen, der Schütze unberechenbar. Es könnte sein, dass der Gesuchte auf einem erhöhten Aussichtspunkt Stellung bezogen hat und die Polizeikräfte von seinem Versteck aus ins Visier nimmt. Gegen 13.30 Uhr können die Beamten dann endlich Entwarnung geben. Sie entdecken einen leblosen Männerkörper im Wald. Es ist Derek Bird. Der letzte Mensch, dem er das Leben genommen hat, war er selbst. Die traurige Schreckensbilanz des Amoklaufs, der sich über einen Radius von rund 70 Kilometern erstreckte, 12 Tote, 11 Verletzte, ein Suizid. Was bleibt, sind blankes Entsetzen und die Frage nach dem Motiv. Birds Familie fällt nach der Tat aus allen Wolken. Seine Mutter muss zeitweise stationär im Krankenhaus behandelt werden. Es fällt schwer, das ganze Ausmaß der menschengemachten Tragödie zu begreifen. Und es fällt schwer, die Rolle des eigenen Sohns oder Vaters darin zu verorten. Das Verhältnis zwischen dem 52-jährigen Bird und seiner Mutter war besonders innig. Die beiden haben sich täglich zum Nachmittagstee getroffen. dass sie am 2. Juni 2010 nicht nur Derek, sondern auch dessen Zwillingsbruder verlor, ist für die alte Dame kaum zu begreifen. Der eine Sohn hat den anderen getötet. Ein Fakt, der die Grenzen des Ertragbaren überschreitet und das Leid verdoppelt. Auch Beths eigene, erwachsene Söhne erkennen ihren Vater nicht wieder in dem Amokläufer, der in diesen Tagen für Schlagzeilen sorgt. Der Mensch, den sie zu kennen glaubten, hat sich über Nacht gefühlt in einen anderen verwandelt. Neben der Bird-Familie trauern auch die Angehörigen von 11 weiteren Todesopfern um ihre Liebsten. Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren und im Leben ihrer Hinterbliebenen eine klaffende Wunde hinterlassen. Die öffentliche Anteilnahme ist riesig, der Ermittlungsdruck auch. Die näheren Umstände des Amoklaufs liegen anfangs noch völlig im Dunkeln. Die Frage nach dem Warum ist allgegenwärtig. Die ersten polizeilichen Ermittlungen und Befragungen in Derricks persönlichem Umfeld ergeben, dass der 52-Jährige offenbar ein aufrechtes Mitglied der Gemeinde war. Einer, der nach außen hin ein unscheinbares Leben führte. Einer aus der eigenen Mitte, der abends gern noch ein, zwei Bierchen im örtlichen Pub trank. Nett, freundlich, still. So kannten seine Kumpels ihren Birdie. Wie der Familienmensch Bird, der erst vor kurzem Großvater geworden war, plötzlich zum Mehrfachmörder werden konnte, ist allen ein Rätsel. Bird war in den letzten Jahren als Taxifahrer tätig. Es lagen keine Beschwerden gegen ihn vor. Er galt als unbescholten. Aber die weiteren Ermittlungen bringen zutage, dass das nicht immer so war. Bird war vor seiner Taxitätigkeit als Zimmermann im Kernkraftwerk Sellafield in Cumbria angestellt, wo es zu einem unschönen Vorfall kam. Ein Blick durchs Schlüsselloch der Vergangenheit. Anfangs sieht es so aus, als würde Bird seinen Weg im Leben finden. Nach seinem Schulabschluss nimmt er die Festanstellung im Kernkraftwerk an, zeitgleich kommt er auch mit seiner ersten Freundin zusammen. Die beiden ziehen 1987 zusammen. Nur 5 Jahre später wird der erste gemeinsame Sohn geboren. Aber das Familienglück währt nicht lange. Denn 1990 wird Bird beim Holzdiebstahl von seinem Arbeitgeber erwischt und fristlos gekündigt. Bird befürchtet, dass der Diebstahl mit einer Haftstrafe geahndet wird. Aber er kommt damals mit einer Bewährungsstrafe davon. Seine Partnerin hingegen verliert er nach der Verfehlung. Sie verlässt ihn kurz vor der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes. Bird kommt nach der Trennung mit einer anderen Frau zusammen. Aber die neue Beziehung steht auf einem brüchigen Firmament. Beide leben in getrennten Wohnungen. Die allgemeine Unzufriedenheit nagt an dem Mit-30er. Er geht in dieser Zeit verschiedenen Gelegenheitsjobs nach. Es dauert etwa ein Jahr, bis er sich beruflich neu orientieren kann und wieder über ein geregeltes Einkommen verfügt. Bird wird Taxifahrer. Eine Berufswahl, die damals bei einigen Freunden für ungläubiges Stirnrunzeln sorgt. Denn Birdie ist keiner von der besonders kommunikativen Sorte. Er gilt als ein in sich gekehrter Typ. Dass hinter der scheinbar stillen Fassade aber noch etwas anderes, Unbeherrschtes schlummert, zeigt sich im Januar 1998. Birds Partnerin meldet der Polizei einen Fall von häuslicher Gewalt. Bird soll ihr einen Kopfstoß verpasst haben. Damals wird keine Anklage erhoben, aber das Paar entfremdet sich mehr und mehr. Im Oktober 1998, ein gutes halbes Jahr nach dem Angriff auf seine Freundin, verstirbt Birds Vater. Er hinterlässt ihm eine Schusswaffe. 2 Jahre später dann der nächste Rückschlag. Im Jahr 2000 wird Bird von seiner langjährigen Partnerin verlassen. Ihm sei das Mitgefühl für andere abhanden gekommen, erklärt diese später gegenüber der Polizei. 2007 dann ein Vorfall, der Birds Selbstvertrauen erneut ins Wanken bringt. Er wird nachts von Fahrgästen angegriffen, die aus seinem Taxi türmen wollen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Bird trägt damals erhebliche Verletzungen davon. Eine Platzwunde am Kopf, Kieferbruch, er verliert auch einen Zahn. Der Angriff rüttelt nicht nur an Birds Sicherheitsverständnis, er bringt ihm auch den Hohn und Spott seiner Kollegen ein. Die Attacke hält nach in dem Taxifahrer. Bird wird von wiederkehrenden Albträumen geplagt. Er entschließt sich dazu, keine Nachtschichten mehr zu fahren. Bird beantragt im selben Jahr erfolgreich die waffenrechtliche Erlaubnis für den Gebrauch eines Gewehrs Kaliber 22. Angeblich, um Tontauben und Wild zu schießen. Einen Waffenschein für Schrotflinten besitzt er schon, seitdem er 16 ist. Die Ermittlungen ergeben weiter, dass es am Taxistand von Whitehaven latent dicke Luft gab. Zu viele Taxis, zu wenige Passagiere, irgendwo dazwischen Derek Bird, der das Gefühl hat, die halbe Welt habe sich gegen ihn verschworen. Er fühlt sich von einigen Kollegen gemobbt. Bird hatte sich oft darüber aufgeregt, dass sich andere in der Taxi-Warteschlange vordrängen, um Fahrgäste abzugreifen, die eigentlich bei ihm zusteigen wollten. Laut Erkenntnis der Ermittelnden kam es aber nie zu einer klärenden Aussprache zwischen Bird und den anderen Fahrern. Stattdessen haben Bird und Teile der Kollegschaft offenbar einen privaten Kleinkrieg ausgetragen. Bird soll einem Kollegen heimlich saure Milch übers Fahrzeug gekippt haben. Als Retourkutsche wurden Birds Autoreifen aufgeschlitzt. Bird hatte damals seinen Kollegen Darren in Verdacht. Genau den Mann, dem er am 2. Juni 2010 mit der Schrotflinte direkt ins Gesicht schoss. Nach ersten Erkenntnissen steht die Theorie im Raum, dass Bird sich an seinen ehemaligen Arbeitgebern und Kollegen gerecht haben könnte. Unter den Opfern waren nämlich nicht nur Taxikollegen, sondern auch Arbeitnehmer des Atomkraftwerks Sellafield. Eine Theorie mit Schwachstellen. Denn der getötete Zwillingsbruder und der Familienanwalt, der ebenfalls erschossen wurde, passen nicht ins Bild. Ebenso die vielen Zivilisten, die keinen persönlichen Bezug zu dem 52-Jährigen hatten. Im Laufe der weiteren Ermittlungen zeichnet sich noch ein anderes mögliches Motiv ab. Denn die Ermittelnden erfahren von Birds bestem Freund, dass der 52-Jährige offenbar schon seit Jahren Steuern hinterzog. Bird hatte sich dem Freund 2 Wochen vor der Tat anvertraut. Er habe ihm gestanden, dass ihm das Finanzamt auf den Fersen ist und eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet hat. Bird habe dem Freund zufolge große Angst davor gehabt, dass er diesmal ins Gefängnis muss. Der Freund erzählt der Polizei auch, dass er Bird helfen wollte und deshalb den Kontakt zu einem Buchhalter herstellte, der Bird beratend zur Seite stehen sollte. Die Polizei prüft die Aussage des Freundes und setzt sich mit dem Buchhalter in Verbindung. Tatsächlich haben sich der Finanzexperte und Bird getroffen. Am 21. Mai 2010, 11 Tage vor der Tat. Der Buchhalter gibt zu Protokoll, dass er Bird gut zugesprochen hat und ihn beruhigen wollte. Seinen Berechnungen zufolge könne die Steuerbehörde maximal 25.000 Pfund zurückfordern. Bird verfügte zu diesem Zeitpunkt über ein Bankvermögen von rund 60.000 Pfund. Der 52-Jährige hätte seine Schulden also leicht begleichen können, ohne vor dem finanziellen Ruin zu stehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Bird offenbar schon zu sehr in die Idee verrannt, dass die Steueruntersuchung sein persönliches und wirtschaftliches ausbedeuten würde. Die Worte des Buchhalters prallen ungehört an ihm ab. Bird verlässt das Büro an jenem Tag sorgenvoll und befürchtet sogar, dass sein Haus in naher Zukunft verpfändet wird. Laut Aussage des Buchhalters, eine unbegründete Angst, die er, Bird, aber trotz inständigem Zureden nicht nehmen konnte. Zu einem weiteren geplanten Treffen am 2. Juni kam es dann nicht mehr. Bird lief stattdessen amok. Am Abend vor der Tat vertraute Bird seinem besten Freund an, dass er glaubt, dass sein Zwillingsbruder David und der Familienanwalt gemeinsame Sache mit der Steuerbehörde machen. Bird soll dem Freund auch erzählt haben, dass er vermutet, dass David heimlich Telefonanrufe mitschneidet, um diese gegen ihn zu verwenden. Die Ermittelnden finden keine Belege für eine heimliche Verschwörung. Aber es stellt sich heraus, dass Bird einen Groll gegen David hegte. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1998 kam es zu Erbstreitigkeiten. Der Vater hatte Birds Zwillingsbruder kurz vor seinem Ableben ein privates Darlehen in Höhe von 25.000 Pfund gegeben, das dieser aber nie zurückzahlte. Bird fühlte sich dem Bruder gegenüber benachteiligt, und zwar nicht zum ersten Mal. Derek und David sind zwar Zwillingsbrüder, ein enges emotionales Band verbindet die beiden allerdings nicht. Die beiden werden 1957 geboren und verleben ihre Kindheit im beschaulichen Annandale Bridge, wo sie zusammen mit ihrem älteren Bruder und den Eltern in einem Haus neben dem örtlichen Pub wohnen. Man kennt sich in dem kleinen Örtchen. Die Birds gelten hier als Vorzeigefamilie. Der Vater verdient seine Brötchen als Straßenarbeiter. Die Mutter bleibt zu Hause und kümmert sich aufopferungsvoll um die Söhne. Die schulischen Leistungen der Brüder sind gut. Eine akademische Laufbahn will aber keiner von beiden einschlagen. Die Jungs lieben das Abenteuer jenseits der Schulbank. Zusammen mit dem älteren Bruder und dem Vater sind Derek und David an den Wochenenden viel in der Natur und den Wäldern unterwegs. Der Vater ist es dann auch, der die Söhne bereits in jungen Jahren mit Schusswaffen vertraut macht. Wie viele andere in der Gegend auch, besitzt er einen Waffenschein und ist ein begeisterter Jäger. Die Zwillinge machen mit 16 ihren Schulabschluss. Derek findet danach eine Anstellung als Zimmermann im Atomkraftwerk Sellafield in Cumbria, während sein Bruder sich zum Mechatroniker ausbilden lässt und später eine eigene Autowerkstatt eröffnet. Derek ist 5 Minuten älter, hat aber trotzdem das Gefühl, im Schatten des jüngeren Bruders zu stehen. Ein Gefühl, das ihn bereits von Kindesbeinen an begleitet und sich am 2. Juni 2010 in ungebremster Wut entlädt. Wenn die innere Sicherung plötzlich durchbrennt. Jackie Craciati, die als forensische Psychologin auf eine 30-jährige Berufslaufbahn zurückblickt, hat sich mit dem Fall befasst. Sie konstatiert, dass Bird dem klassischen Bild des Amokläufers entspricht. Ein weißer Mann aus der unteren Mittelschicht, dessen Biografie so unscheinbar ist wie er selbst. Der Psychologin zufolge rumort es in den Tätern oft schon jahrelang, bevor sich die angestaute Wut schließlich in der Tat entlädt. Für das Umfeld seien die voranschreitenden Wesensveränderungen nicht immer als solche erkennbar. Eben weil sich die späteren Amokläufer oft hinter der Fassade des Unauffälligen verbergen. Die Täter entwickeln demnach irgendwann einen Tunnelblick. Sie werden blind für ihr eigenes Fehlverhalten und Versäumnisse und sehen andere als Schuldige an. Ab einem gewissen Punkt haben sie ihre Wut nicht mehr unter Kontrolle. Laut Craciati reicht oftmals schon ein kleiner Tropfen aus, um das Fass der angestauten Emotionen zum Überlaufen zu bringen. Endstation, Eskalation. Die Psychologin vermutet, dass Bird seinen Suizid einkalkuliert hatte. Eine Flucht oder das Abtauchen in die Anonymität waren offenbar keine Option. In der kleinen, begrenzten Welt, in der Bird lebte, konnte er seine Konflikte laut Auffassung der Psychologe nicht anders lösen und wählte schließlich den Suizid als letzten Ausweg. Ein Rachefeldzug gegen die anderen, der seinen Ursprung wahrscheinlich in Birds eigener Unzulänglichkeit hatte. Bird erschoss am 2. Juni 2010 nicht nur Personen, gegen die er einen persönlichen Groll hegte, sondern nahm auch völlig Fremde ins Visier. Die Ermittelnden halten es für möglich, dass der 52-jährige Whitehaven mit seinem Amoklauf ein trauriges Monument setzen wollte. Bird soll bereits Wochen vor der Tat im Gespräch mit einem Kollegen damit geprahlt haben, dass Whitehaven eines Tages so berühmt sein würde wie Dunblane. Zur Orientierung, 1996 erschoss ein 43-Jähriger im schottischen Dunblane 16 Schüler und einen Lehrer. 15 weitere Menschen wurden verletzt, der Täter suizidierte sich am Ende selbst. Der Amoklauf ging damals auch als Dunblane-Massaker durch die Medien. Einer der dunkelsten Momente in der jüngeren Kriminalgeschichte Großbritanniens, in die sich jetzt auch Birds eigener Amoklauf einreiht. Durch seine Selbsttötung entzog sich Bird seiner persönlichen Verantwortung und der Strafverfolgung. Der Amoklauf von Cumbria zieht dennoch politische Kreise. Das Waffenrecht Großbritanniens gerät in die öffentliche Kritik. Allein in der beschaulichen Grafschaft Cumbria im Nordwesten von England sind im Sommer 2010 22.467 Schusswaffen legal registriert. Darunter auch das Gewehr und die Schrotflinte, mit denen Bird 12 Menschen und sich selbst erschoss. Der Umstand, dass Bird selbst nach seiner Bewährungsstrafe im Jahr 1990 ganz legal mehrere Schusswaffen besitzen durfte, rührt die Gemüter auf. Deshalb wird ein Sonderausschuss einberufen, der mögliche Schwachstellen in der aktuellen Gesetzgebung aufdecken soll. Das Waffenrecht in Großbritannien sei ein Chaos, konstatiert der Ausschussvorsitzende im Dezember 2010. Es müsse in der Ausformulierung vereinfacht werden. Außerdem schlägt der Ausschuss verschiedene Neuerungen vor. Unter anderem eine Anhebung des Mindestalters für den Jagdwaffenschein von aktuell 16 auf 18 Jahre. Ein Sprecher des Innenministeriums beruft sich in der öffentlichen Stellungnahme darauf, dass in Großbritannien bereits strenge Waffengesetze gelten und das Maß an Waffenkriminalität vergleichsweise niedrig ist. Man nehme die Vorbehalte des Ausschusses dennoch ernst und werde die im Gesetz bereits verankerten Leitlinien auf eine Novellierung hin prüfen. Das Innenministerium folgt den Empfehlungen des Ausschusses in Teilen. Vorbestrafte, beispielsweise gegen die eine Bewährungsstrafe verhängt wurde, dürfen zukünftig keinen Waffenschein mehr machen oder besitzen. Das Mindestalter wird allerdings nicht angehoben. Für Derek Birds getötete Opfer kommen die neuen Beschlüsse allerdings zu spät. David Bird, Kevin Commons, Darren Rucastle, Susan Hughes, Kenneth Fishburne, Isaac Dixon, Jennifer und James Jackson, Gary Pertham, James Clark, Michael Pike, Jane Robinson. 12 Namen, jeder davon mit einer eigenen Geschichte. Eine von denen, die den Amoklauf überlebt haben, ist Emma. Als sie im Sommer 2010 zu Terry ins Taxi stieg, hatte sie Glück im Unglück. Wäre der Taxifahrer damals nicht mit einer 10-minütigen Verspätung bei der jungen Mutter vorgefahren, hätten sich die Wege der beiden gar nicht mit dem des Amokläufers gekreuzt. Emma wäre pünktlich beim Arzt gewesen. Sie hätte nicht in den Lauf einer Schrotflinte geblickt. Der 2. Juni 2010 wäre ein Tag wie jeder andere gewesen. Seit der Tat verbindet Emma und Terry ein inniges Band der Dankbarkeit. Terry hielt an jenem Schicksalstag schützend seine Hand vor Emma und bezahlte mit seiner eigenen Unversehrtheit dafür. Denn die Ärzte waren gezwungen, seine rechte Hand einige Tage nach dem Anschlag zu amputieren. Sie konnten sie nicht retten. Aufgeben war für Terry dennoch keine Option. Er durfte seinen Taxischein behalten und setzte sich nach einer mehrmonatigen Auszeit wieder ans Steuer, einhändig. Terry bekam ein neues Taxi, das von seiner Firma auf seine besonderen Bedürfnisse hin angepasst wurde. Das Gefühl am Steuer sei nach dem Amoklauf ein anderes, wie er im Interview mit dem englischen Mirror erzählt. Wenn Terry heute auf der Straße unterwegs ist, ist er laut eigener Aussage wachsamer. Das Leben ist fragil. Es kann von einem Moment auf den anderen tiefe Risse bekommen oder völlig zerschmettert werden. Eine Erkenntnis, die den Überlebenden des Amoklaufs heute mehr denn je bewusst ist. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steigt nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Hey, wir sind Max und Kilian. In unserem 6-teiligen Podcast Insel der Verbrechen nehmen wir euch mit auf Pitcairn Island, die entlegenste Insel der Welt. Doch was nach einem einsamen Südseeparadies klingt, ist in Wahrheit der Schauplatz eines riesigen Kriminalfalls, der die Insel bis heute in seinem Bann hält. Insel der Verbrechen ist die Geschichte einer Gemeinschaft, die für hunderte Jahre abseits vom Rest der Welt mitten im Nirgendwo lebt. Eine Geschichte über Isolation, Überleben und eine kleine Gruppe von Frauen, die versuchen, ein jahrhundertealtes System zu brechen. Wenn ihr mehr von Pitcairn Island und seinem Geheimnis erfahren wollt, geht jetzt auf go.podimo.com/insel. Insel der Verbrechen. Exklusiv bei Podimo.